Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken weiter, wie auch Gemeinde Jesu, jede Ortsgemeinde, ein lebendiger Ort ist und bleibt, wo auch wirklich diese lebendige Hoffnung, die Gott uns geschenkt hat, die in uns lebt, erfahrbar wird und wo wir das auch miteinander teilen können. Wir haben vorhin gehört in der Schriftlesung, dass wir durch Jesus zusammengerufen sind in einen Leib, in eine neue Familie, in die Familie Gottes, in die Gemeinschaft, Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad. Und die spannende Frage ist, wie wir eben auch nun, wenn wir nah am Herzen Gottes und nah am Herzen Jesu leben, wie Gemeinde Jesu weiter auch ein Ort sein kann und auch bleibt, in dem auch der Trost von Gott, der Beistand von Gott, seine Nähe auch im Miteinander erfahrbar bleibt und wie Gott nicht nur die Gemeinde miteinander segnen möchte, sondern auch durch uns diese Welt. Darum heute ein spannendes Thema, getröstet um zu trösten, auch wie unser persönliches Leid zu einer Berufung wird, mit dem wir Gott in dieser Welt dienen und das Menschen mit ihm verbindet. Ich lese uns dazu einen Predigtext aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Trost und Ermutigung auch in größten Schwierigkeiten. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, dann geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Und deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Getröstet, um zu trösten, das ist ein Thema, das uns alle betrifft, irgendwann mal. Denn jeder von uns, egal ob wir alt oder jung sind, aus welchem Land wir kommen, ob wir gebildet sind oder nicht, ob wir eine gute Krankenversicherung haben oder finanzielle Rücklagen oder nicht. Jeder von uns wird irgendwann in existenzielle Situationen kommen, wo wir wirklich Menschen und auch Gott brauchen, wo wir einen inneren Beistand brauchen. Jemand, der uns beisteht in unserem Leid, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir nicht verloren sind, dass wir Mut bekommen, den wir uns selber nicht zusprechen können, sondern dass uns jemand von außen sagt, ich bin bei dir, es gibt Hoffnung für dich, damit ich die nächste Meile auch gehen kann. 1940 seht ihr hinten ein Bild, als der Zweite Weltkrieg am Beginn war, fingen im Herbst 1940 die deutschen Flieger an, London zu bombardieren. Und sie trafen große Teile auch vor allem des Londoner East Ends, des Ostens von London. Und Queen Mum, also die Mutter von Königin Elisabeth II., hatte es als gute Königin, die auch im christlichen Glauben tief verwurzelt war, machte es sich zur Aufgabe, die vielen Menschen zu stärken. Denn durch die Bombenangriffe verloren Menschen, egal welcher Herkunft, egal welcher Bildung, von heute auf morgen. Eltern verloren ihre Kinder, Kinder verloren ihre Mütter, Menschen verloren ihre Beine oder Gliedmaßen, also wurden auf einmal körperlich beeinträchtigt, verloren ihre Hoffnung, ihre Existenz, die sie sich aufgebaut hatten, ihre Häuser in einer Nacht durch ein paar Bomben weg. Und als gute Königin ging sie dann mit ihrem Mann ganz bewusst in die Trümmer zu den Menschen, die probierten, mit dem Unglück dann zu kämpfen. Und später sagte sie, boah, ich kam mir ganz komisch vor, denn ich kam da aus meinem tollen Palast und fragte, wie soll ich denn die Menschen trösten? Und dann geschah es, dass im Herbst 1940 auch der Buckingham Palace, in dem sie wohnte, selber auch von Bombenangriffen bedroht war. Und dann hat sie selber gesagt, Ich bin froh, selbst bombardiert worden zu sein. Denn jetzt kann ich den Menschen im Londoner East End endlich in die Augen schauen und ihnen wirklich beistehen. Eine kleine menschliche Erfahrung, die ihr vielleicht auch kennt: Es gibt billigen Trost, Vertröstungen, und es gibt auch echten Trost, wenn du den Eindruck hast, da ist ein Mensch, der steht dir bei, weil er weiß, wovon du sprichst, der irgendwie deine Ängste, deine Nöte wirklich kennt und der dir nicht nur billigen Trost gibt. Und das ist so ein kleines Beispiel, was dann Queen Mum und ihr Mann dann weitergegeben haben, und der Trost kam auch wirklich bei der Bevölkerung an, dass sie spürten, boah, wir sind nicht allein. Im ganzen zweiten Korintherbrief geht es genau um diesen königlichen Trost, und zwar nicht von Queen Mum, sondern von König Jesus. In allen erdenklichen Nöten, die wir Menschen in unserem Leben durchmachen müssen, ist genau dieser König Jesus da, und nicht ein König, der in einem fremden Palast irgendwo wohnt, der nichts mit uns menschlichen Nöten zu tun hat, sondern wir verkündigen einen Gott, sagt Paulus, der wirklicher Mensch geworden ist aus Fleisch und Blut wie du und ich und der damit auch alle menschlichen Nöte und Herausforderungen, der sie kennt, der sie in der Tiefe durchlebt hat, der an einem Kreuz gestorben ist, der die Hölle erlebt hat und den Gott dann aber auferweckt hat von den Toten, sodass Schmerz und Leid und Schuld, welche Nöte wir auch immer durchhaben, um Gottes Willen niemals das letzte Wort haben, sondern dass die Auferstehung am Ende siegt und dass Gottes Ja zu allem, was Menschen platt machen, über dem Leben steht. Über diese Hoffnung, über diesen königlichen Trost möchten wir nachdenken, den wir selber von Gott empfangen und wo aber jede und jeder von uns, auch der mit Jesus lebt, dann eine Berufung empfängt, durch das, was er selber erlebt mit Gott, wie er getröstet wird, das auch an anderen weiterzugeben. Ein erster Gedanke: vom Tröster aller Tröster getröstet und ermutigt. Paulus, der selber verschiedenste Nöte durchgemacht hat, beginnt seinen Brief an die Gemeinde in Korinth mit einem Lobpreis. Das, was er jetzt über Gott sagt, das ist nicht nur irgendeine Lehre, ein Wissen über Gott, sondern es ist gesättigte Erfahrung, innere Erkenntnis, und darum betet er auch direkt zu Gott. Er sagt: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Warum ist denn Gott zu loben? Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, wörtlich sogar im Griechischen der zig hunderten Erbarmungen, der das immer wieder tut und auch immer wieder tun wird. Und er ist ein Gott, der sich auf jede erdenkliche Weise, der tröstet und ermutigt in allen unseren Nöten, wörtlich den engen Wegen, wo es eng wird, wo wir Angst haben, kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Ein schweres Lob an Gott, tief auch gesättigt durch die eigene Erfahrung. Ich glaube, wenn Paulus gewusst hätte, dass wir mal seinen Brief heute lesen, er hätte ihn vielleicht gar nicht so geschrieben. Das ist nämlich der persönlichste Brief, den wir in der ganzen Bibel haben von ihm. Wo er die ganze Zeit darum schreibt, wie schlecht es ihm persönlich auch geht. Wo er sagt: Ich lege euch jetzt mal meine persönlichen Schwachheiten offen. Paulus selber kannte Nöte aus verschiedensten Bereichen. Es gibt ja verschiedene Dimensionen. Die erste Dimension ist, dass er um Jesu Willen gelitten hat. Dass er spürte: Ich folge nun diesem Jesus, ich spreche von ihm und ich spüre, das stößt auch auf Widerstand. Nicht nur menschliche Ablehnung, sondern auch eben, dass er, wie seine Mitarbeiter, auch in Gefängnissen saßen, Folter erlitten. Also Leiden um Jesu Willen, die erste Dimension. Die zweite Dimension von Nöten, die Paulus kennt, die er oft in seinen Briefen beschrieben hat, hat er gesagt: Ey, ich habe so viel auf dem Kerbholz, ich habe viel Schuld auch in meinem Leben. Ich bin schuldig geworden an Gott und an Menschen, ich habe Menschen umgebracht. Dann sagt er: Ich bin der größte aller Sünder, ich schäme mich wirklich dafür. Sagt Paulus in seinen Briefen: Ich bin der größte aller Sünder. Also eine innere Not, die dadurch entsteht, dass auch dein Leben Chaos angerichtet hat. Und die Frage ist: Gibt es jemanden, der das Chaos irgendwie beseitigt, oder wird das als ewige Last auf mir lasten? Und dann die dritte Not, er nennt es später dann diesen Stachel im Fleisch, diese vielfältigen Dimensionen, dass ich sowohl körperliche Leiden habe, mit denen ich mit Christus verbunden bin, aber dass ich auch manchmal innere Nöte habe, seelische Leiden, mit denen ich nicht fertig werde, die Gott auch trotz Beten irgendwie nicht wegnimmt, sondern mit denen ich irgendwie weiterleben muss im Leben, nicht ohne Gottes Beistand, aber diese körperlichen und seelischen Nöte, wo ich weiß, ich bin nun mit Jesus auch im Leiden verbunden und er segnet mich dadurch und auch, dass ich anderen zum Segen werden kann. Und An dieser Stelle möchte ich es gerne mal deutlich machen, Gemeinde Jesu ist wirklich ein Lazarett Gottes. Und auch hier sitzen lauter Menschen, lauter zerbrechliche Gefäße, Menschen, die auf diese verschiedenen Art und Weisen mit Dingen zu kämpfen haben. Mehr als wir das manchmal vielleicht selber denken, es gibt auch junge Menschen in unserer Gemeinde, die an chronischen Krankheiten leiden. Letztens sagte eine Person zu mir, Mensch, ich bin nicht so gesund, wie ich nach außen hin aussehe. Viele geht das manchmal so. Oder dass wir haben Menschen, die mit Süchten zu kämpfen haben, die tief in der Pornografie drin hängen, die mit Alkohol oder mit Spielsucht zu kämpfen haben. Ja, so ist das als Mensch. Dass wir oft spüren, dass unsere Sehnsucht nach Leben uns leider manchmal an die falschen Orte führt. Und die Frage ist, wo werden wir wirklich satt? Wo kriege ich auch Heilung für diese Dinge? Es gibt viele Menschen unter uns, die liebe Angehörige verloren haben, die damit leben müssen, mit Verlusten oder auch, dass Lebensträume oder Dinge, die du dir vorgenommen hast, auf einmal zerplatzt sind. Wie geht man damit um? Menschen, die erlebt haben, dass die Ehe der Eltern kaputt ging, verwaiste Kinder nicht im Sinne von, dass sie ihre Eltern leiblich verloren haben, aber die ihre heile Familie verloren haben, weil Mama oder Papa die Familie verlassen haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesen vielfältigen Nöten um? Paulus gibt uns hier eine wunderbare Antwort auch in unserem Predigttext heute, wie auch das vielfältige Leid, was wir erleiden und erleben, sowohl eine Quelle ist, mit der wir den lebendigen Gott erleben können und durch die wir nun wiederum auch in die Welt gestellt werden, um anderen Menschen Gottes Trost und Beistand weiterzugeben. Das Spannendste, was nun Paulus als erstes über Gott lehrt, wenn du jetzt auch mal an deine eigenen Nöte denkst, wie auch immer die aussehen, dann ist ja eine ganz spannende Frage, wie denkt eigentlich Gott darüber? Wie schaut er denn auf uns? Denkt er, wie kannst du nur? Komm endlich mal klar mit dir. Ist Gott ein Gott, wie die Griechen ihn dachten, zu denen er den Korinthern damals schreibt, der fern von unserer Welt ist, der mal irgendwie, die haben auch gedacht, Gott hat die Welt geschaffen, ja, der hat uns irgendwie mal ans Leben gebracht, aber ansonsten ist er der unbewegte Beweger, ihn lässt das total kalt. Gott ist das ewige Sein. Aber der hat mit uns Menschen und mit unseren Kämpfen gar nichts zu tun, mit den Trümmern, in denen wir stehen. Und Paulus sagt, wir verkündigen einen Gott, er ist der Vater der Barmherzigkeit. Er ist ein Gott, der sich wirklich bewegen lässt, den das Leid von dir und mir, unserer Geschöpfe, den das überhaupt nicht kalt lässt. Barmherzigkeit, Mitgefühl, tiefes Mitleid und nicht nur ein Mitgefühl, sondern ein Mitgefühl, was dann zur Tat wird. Und deswegen weiß die Bibel auf hunderten Wegen und in hunderten Geschichten zu erzählen, wie Gott sich in das kleine persönliche Leid von Menschen, als auch in Völkern, als auch der ganzen Welt selber hineinbegeben hat, um uns Menschen beizustehen, Hoffnung zu geben, Schuld zu überwinden, damit wir wieder Trost und Hoffnung haben. Am deutlichsten, sagt Paulus, hat Gott das in Jesus Christus getan. Der ist wirklich, so sagt er das, das ist der Kern unseres Bekenntnisses als Christen, er ist ein wahrer Mensch geworden, aus Fleisch und Blut. Und darum ist er wirklich unser Bruder im Glauben, weil wir dann die Nöte, die wir als Menschen durchmachen, weil er sie wirklich geteilt hat. Dieser Jesus ist an ein Kreuz geschlagen worden. Alles Böse, was Menschen einander antun können, was sie im Fernsehen erlebt, das hat Christus selber auf sich gezogen, an sich erlitten, unsere Boshaftigkeit. Und darum kann er nun auch jedem Menschen beistehen, der die perversesten Dinge erlebt, die Menschen einander antun können. Er hat das auf sich genommen. Eine Dimension des Kreuzes ist nicht nur, dass Gott Schuld übernommen hat, auf sich genommen hat, sondern dass er auch für unsere Scham gestorben ist. Auch eine Dimension, die wir nur in unserer Kultur nicht so gut kennen. Aber wie viele Menschen schämen sich für Dinge, die sie getan haben, dass sie denken, sie sind nicht in Ordnung. Im Jesaja-Brief heißt es schon im Alten Testament, er hat unsere Scham auf sich genommen. Wofür immer du dich schämst, das hat er längst auf sich genommen. Und längst nicht nur das, sondern Gott hat diesen Jesus, den wir den Menschen an ein Kreuz geschlagen haben, den hat er von den Toten auferweckt. Und er hat ein neues Leben gemacht. Er ist der Fürst des Lebens. Er ist der Ursprung der neuen Schöpfung. Und wir werden auf eine Zukunft leben, in dem wir nicht nur neue Gedanken sind, sondern in dem Menschen einen Auferstehungskörper bekommen. Wir erwarten Gottes neuen Himmel, Gottes neuen Erde, in denen Gerechtigkeit lebt, durch Gottes Heilung. Und das, sagt die Bibel, das ist nun wirklich echter Trost. Und darum sagt Paulus, ist es auch so wichtig, darum halten wir an diesem Bekenntnis fest, dass Gott ein wahrer Mensch geworden ist, dass der an ein Kreuz geschlagen wurde, dass der wirklich tot war und dass er von Gott wirklich auferstanden ist. Wenn wir das nicht hätten, ja, dann wären wir in unseren Nöten alleine, dann wäre das eine Illusion. Dann hätten wir auch nichts zu hoffen für ein Leben nach diesem Leben. Dann hätten wir keine Zukunftshoffnung. Und dann wäre es wirklich so, wie Paulus sagen würde, ja, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Dann hätten wir keine Hoffnung. Aber Gott ist Mensch geworden, der hat sich erbarmt. Und darum haben wir Hoffnung und darum haben wir echten Trost. Halleluja. Ich möchte dich heute fragen, wenn du mit Jesus lebst, wie erlebst du denn, dass Gott auf auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Wir müssen als Christen, dürfen das lernen und sollen es auch wieder lernen, darüber zu reden. Das geht ja nicht anders. Wie erleben wir das denn, dass Gott uns tröstet und ermutigt? Ich möchte da uns nur Mut machen und ein paar Anregungen geben, wie Gott tröstet und ermutigt. Vielleicht hast du es erlebt, wie ich es oft erlebt habe, wenn du bei einer Beerdigung bist und dann gibt es beides, Trauer und tiefes auch Dank für ein Leben, was wir beerdigen, was wir in Gottes Hände geben, aber zugleich auch das Wissen, da ist jemand, ich gebe ihn nicht ins Nirvana, sondern ich gebe ihn in die Hände Gottes. Egal, ob der mit Jesus gelebt hat oder nicht, ist mir egal. Ich weiß, der wird Gott begegnen und das ist die Hoffnung. Gott wird sich um ihn kümmern oder sie. Und das ist auch ein tiefer Trost, den ich empfange. Ich habe vor 2 Jahren einen Menschen kennengelernt, auch einen Mann, der Pastor ist, der jahrelang in Pornografie gefangen war. Er hat darunter gelitten wie ein Hund, war auch Familienvater, er sagt, ich mache das nicht böse, aber ich komme davon nicht weg. Und er hat eine Organisation gegründet, mit der er anderen Menschen hilft. Er kann Menschen beihelfen. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe Jesus erlebt als den, der jahrelang mit mir gegangen ist, durch mein Scheitern wieder aufstehen. Den, der sich auch durch Menschen, der mich immer wieder getröstet hat, der mir geholfen hat, nicht aufzugeben, sodass ich von dieser Fessel losgekommen bin. Halleluja. Viele Menschen, die auch mit anderen Süchten zu kämpfen haben, mit Alkoholismus oder mit Spielsucht oder wie auch immer, erleben Jesus darin als einen, der sich immer wieder erbarmt und der aufrichtet. Wie erlebst du das, wenn du mit chronischen Krankheiten zu kämpfen hast? Viele von uns erleben das hier, dass ihr Körper, ihre Seele nicht gut ist. Wie Jesus dich aufrichtet, vielleicht durch Bibelworte, durch Gedanken, durch gute Podcasts, die du hörst, durch einen Gottesdienst, der dich wirklich stärkt und ermutigt und dich nicht platt macht, dass du merkst, Christus ist da. Durch einen Bruder oder eine Schwester im Glauben, die dir sagen, ich habe dich nicht vergessen, lass uns mal eine Runde spazieren gehen. So wird Christus immer wieder der lebendige Tröster zum Gegeneinander. Wir haben am Donnerstag Himmelfahrt gefeiert und wir bekennen, Christus regiert über jedes Leid in der Welt, über jede Krankheit. Aber wir spüren, wie kommt das bei uns im Alltag an? Es kommt an, indem wir auch den Trost, den Kinder Gottes von Gott empfangen, ihn nun auch an andere weitergeben. Das ist der lebendige Christus, bis er eines Tages wiederkommt und seine Herrschaft dann für alle Menschen sichtbar ist. Wir sind getröstet vom Tröster, um dann eben auch andere Menschen zu ermutigen. Und das ist die zweite Dimension, die Paulus sagt, wir empfangen nun Gottes Trost, um aber nun eine Berufung zu empfangen, um andere zu trösten und zu ermutigen. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selber von Gott bekommen. Und ihr Lieben, das hat mir Jesus aufs Herz gelegt die Woche. Das ist eine Botschaft, die Welt nicht kennt. Wir leben in einer Welt, wir möchten gerne Leiden vermeiden. Ich möchte das auch gerne. Ich suche das nicht freiwillig, keine Bange. Aber das Christentum hat nochmal eine völlig neue Antwort für dich. Nämlich, dass es nicht nur darum geht, Leid zu vermeiden, wegzudrücken, wegzubeten, sondern dass in allem, was du an verschiedensten Nöten erlebst, deinen Trümmern, deinen Krankheiten, dein eigenes Scheitern, was du erlebt hast, dass Jesus es umwandeln wird in eine Berufung, dass du anderen Menschen, die das ja genauso erleben wie du, dass du ihnen dann selber ein Tröster und Ermutiger wirst. Ich finde das genial. Da kommen wir nämlich raus aus der, in Anführungszeichen, ich nenne das so bis aus der Opferrolle, immer als nur aus der Rolle des Bedürftigen, sondern Jesus sagt, ey, mit dem, was du erlebt hast im Leben, mit deinen Kämpfen, hast du wirklich, was du hast, was anderen weiterzugeben. Du hast Christus weiterzugeben. Du darfst Gott groß machen in dieser Welt. Ich finde das wunderbar. Und wir haben es weiterzugeben an andere Menschen, nicht als die, die nun wie die Griechen das dachten, wie die über allem Leid stehen, als ob uns das nicht kalt lassen würde, sondern als Menschen, die das selber durchlitten haben und durchlebt haben. Denk an Situationen, wo du wirklich Trost von Menschen empfangen hast, der bei dir angekommen ist. Das waren in der Regel Menschen, wahrscheinlich, von denen du spürtest, Mensch, der weiß, in welcher Situation ich stecke. Der guckt nicht von mich auf oben herab, wie Gott es auch nicht tut, sondern der ist ganz wie Jesus auf meiner Augenhöhe. Der erbarmt sich, der hat Mitgefühl und der kann dann die Wege mit mir gehen. Wir reden auch in der Seelsorge davon, jeder, der Seelsorge betreibt, ist ein, man nennt das ein Wounded Healer, ein verwundeter Heiler. Ohne dass es jetzt, ich will den Begriff Heiler nicht zu groß machen. Aber genau darum geht es, dass auch die Menschen, die hier auch in unserer Gemeinde bewusst auch Hilfenstellung für andere Menschen anbieten. Keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns kennt Gebrochenheit. Wir kennen diese Dinge und darum kann man an Menschen und wollen wir damit gut dienen, weil wir nicht von oben herabschauen, sondern weil wir auf einer Augenhöhe sind. Ich weiß, in welcher Situation du steckst und ich kenne vor allem den, der Hilfe und Trost und Vergebung und neuen Selbstwert zusprechen kann. Den Jesus geben wir weiter. Wir sind wie Bettler, die wissen, von wem es das Brot gibt. Und wir teilen das Brot, denn wir leben beide von Jesus. Wir sind nichts anderes als Menschen wie Geschwister in der Gemeinde, die von derselben Lichtquelle leben und die einander auf die Lichtquelle verweisen. Ich bin das Licht nicht, der Herr Jesus ist es. Ich lebe von dem Licht, du darfst auch von dem Licht leben. Wir verweisen auf Christus. Und wer könnte besser einer Person beistehen und Mitgefühl empfinden, die ihren Ehepartner nach 30, 40 Jahren verloren hat, als ein Mensch, der das selber schon einmal durchgemacht hat? Erlebe ich immer wieder, dass auch Menschen, die verwitwet sind, oft am besten getröstet werden können durch Menschen, die selber schon einen Ehepartner verloren haben. Wer kann einem Menschen am besten helfen, der jahrelang das Scheitern und Aufstehen aus einer Pornografiesucht oder welcher Sucht auch immer kennt, als ein Mensch, der es selber durchlitten hat? So möchte Jesus uns dienen miteinander. Wunderbar. Wer kann Frauen besser helfen, die Kinder verloren haben? So viele Menschen, ist auch so ein unausgesprochenes Leid. Wie viele Frauen haben Kinder schon im Leib verloren, haben Fehlgeburten erlebt? Etwas auch selbst, als ich als Mann, wir haben das auch erlebt in unserer Ehe, ich kann das als Mann nicht empfinden, weil ich es nicht erlebt habe wirklich, aber ich weiß Gott sei Dank, dass meine Frau auch andere Personen und Frauen kennengelernt hat, die ihr noch besser beistehen konnten, weil sie es selber durchgemacht haben, wie das ist, so ein Leben loszulassen, trauern zu müssen. Genauso möchte uns Gott ja miteinander zum Segen setzen. Wer kann einen Menschen besser verstehen, der den Verlust eines Partners erlebt hat, weil der dich von heute auf morgen wie eine kalte Kartoffel hat fallen lassen. Wir haben viele Menschen übrigens hier in der Gemeinde erlebt. Oder auch selbst, wenn man noch nicht verheiratet ist, auch das erleben ja Menschen, dass sie in Partnerschaften sind und Beziehungen werden auf einmal beendet. Auch damit muss man ja erstmal klarkommen. Wenn du das selber erfahren hast, wird Gott dich berufen, dass durch das Leid, was du selber erfahren hast und den Trost, den du darin erfahren hast, dass Gott dich zum Segen setzt für einen anderen Menschen, der Ähnliches durchmachen wird. Und dann schaue ich hier auf so viele Menschen und ich sage, wow, so viel Kompetenz, so viel Zerbrochenheit, so viel Schönheit von Jesus, mit dem wir der Welt dienen. Nicht nur einander, sondern auch den Menschen um uns herum. Ich glaube, dass Gott das noch heben wird, dass wir mit dem, was wir selber erlebt haben, zum Segen werden für andere Menschen. Wer kann chronisch Kranke besser verstehen als Menschen, die selber auch irgendwie ein kleines oder großes, dauerhaftes, körperliches und oder seelisches Leiden haben. Und natürlich ist nun das Spannende, wir müssen diesen Schatz, den Gott in die christliche Gemeinschaft gelegt hat, den müssen wir auch heben. Der geschieht nicht einfach von selber so. Viele Gemeinden sind in dem Sinne schöne Gemeinden, weil da ist die Lehre richtig. Ja, da wird vieles Richtiges über Jesus gesagt, aber es ist manchmal auch irgendwie so kalt und distanziert. Ja, warum? Weil keiner sagt, ey, ich bin auch ein gebrochenes Gefäß. Ich habe auch zu kämpfen. Ich bin noch lange nicht am Ziel. Und ich glaube, dass Jesus und auch so Paulus Gemeinden gewollt und auch sich so gedacht haben, als Orte der Barmherzigkeit, wo Gottes Trost und Nähe und Barmherzigkeit zu spüren ist. Das geht aber nur, wenn auch die Geschwister in der Gemeinde anfangen, auch mal zu sagen, Mensch, ey, mir geht's ähnlich. Ich habe auch meine Gebrochenheiten. Das muss man hier nicht von der Bühne machen, aber das kann im Kleinen geschehen, wenn ihr nach dem Gottesdienst miteinander am Sprechen seid. Das kann in den Kleingruppen geschehen, das kann in der Seelsorge geschehen, dass wir einander lernen, Mut zu machen, auch von unseren Schwachheiten zu erzählen. Und dann würden wir einmal staunen, wow, wie viel Kraft durch Jesus hier ist, weil der uns alle in unseren Schwachheiten trägt. Und darum möchte ich dir Mut machen und auch mir neuen Mut machen. Sprich nicht nur über das, was dir gelungen ist im Leben, sondern sprich auch über das, wo du selber ein gebrochenes Gefäß bist, aber wo du spürst, dass Jesus mit dir am Leben ist. Da liegt so viel Kraft drin, eine barmherzige Gemeinschaft zu werden. Und unsere Welt, in der wir leben, unsere Gesellschaft, braucht Orte der Barmherzigkeit, wo Menschen mit ihren Gebrochenheiten hingeben können. Denn so viele Menschen erleben Gebrochenheit, sie brauchen vor allem Heilung und Trost und Hilfe. Und wir wissen, bei wem sie zu finden ist, bei Jesus Christus. Und wir wissen, wir sind diejenigen, die das zu anderen Menschen bringen dürfen. Deswegen möchte ich dich auch ganz persönlich fragen, was ist deine Not, in der du gerade steckst? Und ich kann dir direkt von Jesus sagen, sei dir gewiss, das ist auch deine Berufung, mit der Jesus dich zum Segen für andere Menschen setzen wird. Ein paar Verse weiter im 2. Korintherbrief spricht Paulus davon, dass wir für den Schatz des Evangeliums, für Jesus, wie zerbrechliche Gefäße sind, durch die Gottes Liebe und Kraft nun scheint. Ich habe schon ein paar Mal hier dieses Beispiel gebracht. Es gibt die wunderbare japanische Kunstform, sie nennt sich Kintsugi. Das ist eine Porzellanschale, wunderbar hergestellt, die dann einmal absichtsvoll auf den Boden gefallen lassen wird. Dann liegen dort verschiedene Bruchstücke. Das war jetzt nicht geplant. So, aber ich benutze es. So. Und dann kommt der Herr Jesus, der nimmt dann deine Bruchstücke und es fehlt mir die Batterie. Nee, da ist sie. Gut. Und er hebt sie auf. Ihr kennt meine Leiden, ich werde alt. So. Und ihr seht das Ergebnis da hinten. Das ist die Kunstform. Sie wird dann mit einem Goldriss oder mit einer anderen Füllung, werden die Risse aufgefüllt, sodass dann etwas Schönes daraus entsteht. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief Kapitel 4, wir allerdings sind für den kostbaren Schatz des Evangeliums, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und dann beschreibt er selber den Kampf, wie das so ist, mit den Gebrochenheiten zu kämpfen und der Kraft des Evangeliums. Jetzt hören wir Paulus. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Doch wir werden nicht erdrückt. Das ist eigentlich eine sehr realistische Beschreibung für ein Leben als Nachfolger Jesu. Von allen Seiten dringen immer Schwierigkeiten auf uns ein. Und jetzt kommt aber das Gold des Evangeliums, doch wir werden nicht erdrückt. Paulus sagt, oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wer ist oft im Leben, der sagt, ich weiß wirklich nicht mehr weiter? Und Paulus sagt, doch verzweifeln wir nicht. Super. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Viele Menschen auch aus der verfolgten Kirche erleben das Tag für Tag. Sagt, wir werden zu Boden geworfen, aber wir kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir so am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben von Jesus teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des Auferstandenen teilhaben. Und wer immer mit Jesus in einer Beziehung ist, wird eben beides mit Jesus teilen, diese Leidens- und Schicksalsgemeinschaft, das Leiden mit Jesus, die Risse im Leben in jeglicher Hinsicht und zugleich die Auferstehung. So sagt es Paulus ja auch in unserem Predigttext, genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß, im Griechischen sogar im überströmenden Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erfahrt. Auch hier wieder der Berufungscharakter. Und Paulus sagt auch, ja, ich wäre nie zu euch in Korinth gekommen, wenn ich nicht in Thessalonich und in den anderen drei Städten, wo ich vorher war, verfolgt worden wäre. Wäre ich nicht zu euch gekommen. Wer hat das vielleicht schon mal erlebt, dass du krank geworden bist, liegst in einem Krankenzimmer und auf einmal liegst du neben drei Menschen, die hättest du sonst nie getroffen. und kannst ihnen vielleicht Jesus Christus bezeugen oder sagen, ja, ich lebe als Kind Gottes hier. Gott führt dich durch dein Leid an Orte zu Menschen, wo du gar nicht hin wolltest, denen du aber dann im Namen von Jesus Gutes weitergeben kannst. Finde ich total klasse. Ein letztes Beispiel, ein Mensch, der das in besonderer Weise erlebt hat, dass wir sehr zerbrechliche Gefäße sind, durch die aber Gottes Kraft strahlt, ist Philipp Mickenbecker. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Er ist 2021 mit 23 Jahren gestorben. Er hatte mit 16 Jahren schon die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen und hat ihn dreimal im Leben dann nochmal in stärkerer Art und Weise bekommen. Philipp war ein bekannter YouTuber, hatte damals schon vorher eine große Öffentlichkeit von den Real Life Guys und durch diese Öffentlichkeit, die Gott ihm einfach geschenkt hatte, er war damals noch gar kein Christ, hat nun auch die Öffentlichkeit teilgenommen an dem Leiden, was er durchmachen musste, seine Krebserkrankung. Und ihr seht hier hinten einen Filmausschnitt, kurz bevor der Philipp gestorben ist, zusammen mit dem Filmemacher Lukas Augustin. Der Lukas Augustin ist ein toller Filmemacher in Berlin, der zusammen mit seinem Kollegen Alexander Zehner auch seine Geschichte ins Kino gebracht hat von Philipp. Und an Philipp konnte man nun sehen, obwohl er körperlich wirklich ein zerbrochenes Gefäß war, vom Krebs zerfressen und verzehrt, nicht schön anzusehen und auch nicht schön zu reden. Genauso wie auch am Kreuz von Jesus nichts schön zu reden ist, gar nichts. Nicht schön, da guckt man nicht gerne hin. Gott hat diesen Philipp gesegnet, dass durch seine Gebrochenheit eine unwahrscheinliche Kraft von Jesus und Hoffnung geflossen ist. Wie Kintsugi, durch die Gebrochenheit des Porzellans, die Kraft von Jesus. Und die Filmemacher haben das ins Kino gebracht, sein Leiden von ihm und auch die Hoffnung, die er ausstrahlt. Und im Februar war ich auf dem Willow-Kongress in Dortmund. Dort haben die Filmemacher einen kleinen Ausschnitt gezeigt von der Premierenfeier. Da waren sie in Berlin und hatten die ganze Schauspielprominenz eingeladen. Und es war berührend zu sehen, wie fast der halbe Saal geheult hat. Schauspieler, die ihr alle aus anderen Kontexten kennt, weil sie berührt waren, nicht nur von einem schönen Film mit schöner Hintergrundmusik, sondern weil man gemerkt hat, wow, dieser Jesus lebt in Philipp. Und ich möchte euch die letzten Worte von Philipp vorlesen. Man kann sie im Internet finden, er hat sie für jeden und jeden in der Nachwelt hinterlassen. Was ich dir auch mitgeben will, ist Hoffnung. Ich glaube, dass es für jeden leichter ist, mit einer schweren Situation umzugehen, wenn man weiß, dass es nach diesem Leben weitergeht. Das ist mein größter Trost, zu wissen, dass ich meine Schwester, die war auch schon früh in jungen Jahren verstorben, und alle meine Freunde wiedersehen werde. Ich glaube hundertprozentig daran, dass das Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass es danach wirklich weitergeht. Wenn man sich mit Gott verbunden fühlt, ist man automatisch im Frieden mit sich selbst und auch im Frieden mit Gott, weil man weiß, wo man hingeht. Und die Freude darüber gibt mir so viel mehr als alles, was ich bisher auf dieser Erde erlebt habe. Das würde ich mir auch für dich wünschen. Ich werde oft gefragt, wie man selbst so eine Beziehung zu Jesus bekommen kann. Bei mir war das eine längere Geschichte. Ich war vor einigen Jahren der härteste Religionskritiker und wollte eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich ihn aufgefordert habe, wirklich in mein Leben zu kommen. Das hat für mich einfach alles verändert. Für mich ist Gott kein strenger, strafender Gott, für den wir zu schlecht sind. Wir müssen nicht erst ein perfektes Leben leben, um zu ihm zu können. Er nimmt jeden so an, wie er ist. Und das verändert Menschen von innen heraus. Ich war so lange auf der Suche nach Identität und wusste nicht, was ich mit meinem Leben machen will und wer ich bin. Ich habe meinen Wert gar nicht gekannt. Diese Erfüllung, Kraft und Freude, die ich bei ihm gefunden habe, gibt mir selbst in schweren Situationen das Gefühl, dass man einen Sinn im Leben hat. Weil man weiß, dass man bedingungslos geliebt ist. Und das gilt für jeden Einzelnen. Egal wer du bist, egal was du bisher gemacht hast, das ist der große Unterschied, den Gott im Leben machen kann. Dafür müssen wir bereit sein, unser Leben von ihm verändern zu lassen. Bei mir war das kein Zwang von außen, sondern es kam aus meinem Inneren. Ich möchte schließen mit zwei Fragen. Die eine ist, für welchen Trost, für welche Not in deinem Leben brauchst du gerade dringend Ermutigung und Beistand von Gott? Dann möchte ich dich ganz neu einladen, dass du die von Jesus wirklich erbittest. So wie der Philipp das vielleicht auch getan hat. Gesagt, ich konnte mit Jesus nichts anfangen. Ich finde den vielleicht total komisch und ich denke, der kann nichts mit mir anfangen. Aber vielleicht ist es manchmal dran, dann genau zu sagen, so Herr, ich komme hier an dem und dem Punkt nicht weiter. Ich bekenne das dir und ich lade dich jetzt ein, dass du als Fürst des Lebens in mein Leben kommst. Und dann warte mal ab, auf welche Art und Weise Jesus dich trösten wird. Das ist seine Aufgabe, wie er das tut. Aber warte ab, wie er es tut. Halte deine Not und deine Zerbrechlichkeit, halte sie ihm hin. Warte ab, was er tun wird. Und die zweite Frage, die ich dir stellen lassen möchte, wen will Jesus durch deine Not, die du erlebt hast und vielleicht noch erleben wirst, trösten und ermutigen? Sei mal gespannt, wie Jesus dich jetzt gebrauchen wird. Wenn du in deine kommende Woche gehst, mit welchen Menschen er dich in Berührung bringt, und dann lass dich auch von Gott gebrauchen, wenn dir ein Mensch mit einer Not begegnet, dass du ihm Zeuge sein darfst für diesen Jesus, der auch in dir lebt. Ich möchte dir Zeit geben, deine ganz persönliche Antwort zu geben. Schließe gleich mit einem Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du jetzt hier bist. Das ist der lebendige Gott, der durch seinen Geist es liebt, in schwachen und zerbrechlichen Menschen zu wohnen. Mitten in den Trümmern unseres Lebens stehst du uns bei, um dein Licht leuchten zu lassen, was größer ist als alle unsere Dunkelheit. Herr, du weißt, wo unsere ganz persönliche Not gerade ist, und wir laden dich ein, Herr, dass du mitten in unsere Not hineinkommst. Oft beten wir vielleicht unsere Nöte weg oder denken, dass du woanders zu finden bist. Und dabei hast du uns selber durch dein Leben gezeigt, dass du dort, wo wir denken, es ist alles aus, wir sind verloren, wir sind ohne Hoffnung, genau da bist du da und dort bist du auch zu finden. Und so wollen wir nun auch unsere Not und wofür wir uns manchmal schämen, für unsere Schuld, wollen wir sie umfangen im Wissen, dass du längst da bist und einen Ausweg für uns hast. Du kennst unsere Kämpfe, in denen wir stehen, und wir bitten dich, Herr, dass wir dich neu erleben, dass du uns tröstest und ermutigst auf jede erdenkliche Weise und dass du uns auch Augen gibst, geöffnete Augen des Herzens, dass wir das auch wahrnehmen und erkennen können, auf welche Weise du uns Trost und Ermutigung schenken möchtest. Und wir danken dir, dass du uns zum Segen füreinander setzt, dass wir nicht alleine sein müssen in dieser Welt, auch mit unseren Kämpfen. Und wir danken dir, dass du auch unsere Welt und auch unsere Stadt Bochum, auch dort, wo wir leben, unsere Nachbarschaften, segnen möchtest, auch durch unsere Zerbrochenheit. Und so wollen wir uns dir neu zur Verfügung stellen, Herr, dass du mit uns und durch uns und auch oft trotz uns deinen Segen reichlich fließen lassen lässt in unsere Gesellschaft, dass sie dich, den lebendigen und liebevollen Gott, kennenlernen, der Mensch geworden ist, der an ein Kreuz geschlagen wurde, der das Sterben kennt, und der von Gott auferweckt wurde, damit wir mit dir in einer neuen Welt leben, mit neuen Auferstehungskörpern, in einer Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit herrscht. Danke, dass Zerbrochenheit nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Amen.